In der Eröffnungsveranstaltung fand auch der erste Vortrag hier auf der ICMP statt. Rock im Bock hieß er und war von Tox und Blackwing. Tox und Blackwing sind auch dieses Jahr für das Essen auf der ICMP verantwortlich. Und diejenigen, die die besagt versteckte Liste finden konnten, konnten auch dieses Mal wieder leckeres Essen genießen. Im Vortrag erzählen sie einiges zu den Kochbasics, Alchemiker auch Details, was vom Kochen und Braten eigentlich passiert. Wer also schon immer wissen wollte, mit welchem Öl man seine Chilis am besten einlegt, wie man Fleisch schön saftig bekommt oder wie man einen guten Hefeteig macht, der sollte jetzt immer gut aufpassen.
Also mein Handy sagt jetzt, es ist 18 Uhr, das heißt, wir könnten eigentlich mal anfangen. Ja, erstmal willkommen zum ersten Vortrag hier irgendwie auf der ICMP. Genau, also den Titel, den wir uns irgendwie ausgewählt haben, war Rock in Wok. Also wer hier steht, ist als erstes mal der Tox.
Und der Blackwing?
Genau. Wir haben ja jetzt irgendwie auf den letzten ICMPs irgendwie öfter mal irgendwie gekocht und haben irgendwie festgestellt, dass wenn wir nur für die Vegetarier gekocht haben, plötzlich spontan Vegetarier entstanden sind. Und dann haben halt irgendwie viele Leute auch gefragt, was wir da überhaupt so purzeln und wie das überhaupt geht und hast du nicht gesehen und überhaupt. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, naja, man könnte ja eigentlich mal so ein paar Sachen dazu sagen, was eigentlich so zwischen hinter dieser ganzen Kocherei hinten dran steckt. Fangen wir als erstes mal damit an, also keine Ahnung, es wurde gewünscht, dass eine kleine Vorstellung da ist, also das haben wir irgendwelche verpeilten Bilder von mir, das ist jetzt auch unwichtig, also ich habe bis letztes Jahr Chemieingenieurwissen studiert, beziehungsweise Verfahrenstechnik, bin jetzt irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter weiter in der Uni, ich kletter ganz gerne, ich koche ganz gerne, ich reise ganz gerne. Tox?
Ja, ich bin auch Chemiker, vielleicht ist es irgendwie so eine Neigung der Chemiker zum Kochen oder umgekehrt. Weil ich habe deutlich vor dem Kochen, vor der Chemie mit dem Kochen angefangen. Ich habe der Chemie so ein bisschen in den Rücken gekehrt und bin jetzt so in die Biologie-Ecke abgedriftet, was natürlich auch gar nicht so falsch ist. Und ja, Kochen und Kino habe ich hingeschrieben, weil damit wenigstens was dort steht.
Ja, also worüber wir heute so ein bisschen reden wollen, ist halt erstes nochmal, ich meine, für die meisten Leute oder die meisten Nerds ist irgendwie das Kochen schon, wenn man irgendwie eine Pizza in den Ofen schiebt. Deswegen, ja, ist kein Witz. Also ich habe das in meiner WG halt relativ deutlich mitbekommen, was da so alles an Leuten rumhüpft. Naja, deswegen haben wir uns gesagt, wir sagen als erstes mal irgendwie sowas rund um die Tools, dann so ein paar Unit Operations, das heißt so von wegen, was macht man da überhaupt und dann was passiert, wenn man das macht. Dann sowas zum Thema Gewürze, weil ich meine, die meisten Nerds essen es irgendwie ganz gerne scharf, was sollte man da eigentlich beachten. Und dann auch noch am Ende so ein paar Basisrezepte. Klar, das Ganze hier kann irgendwie kein Full-Featured-Kochkurs oder ein Blick in hier so ein Kochbuch oder was auch immer alles ersetzen. Es soll ganz einfach nur so ein bisschen Lust auf mehr wecken, irgendwie sich einfach mal ranzuwagen, weil Kochen ist nicht wirklich schwierig, macht unglaublich viel Spaß. Und wenn man sich vor allem so ein bisschen den Hintergrund weiß, was passiert da überhaupt dabei, was kann man da überhaupt machen, dann macht es umso mehr Spaß. Ja. Weil es ist eigentlich fast immer wieder das Gleiche, es ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Für den gemeinen Nerd, der halt irgendwie plötzlich jetzt irgendwie zum Beispiel ins Studium geht, vor einer leeren Küche steht, was könnte man sich da eigentlich so anschaffen? Also wir haben ja irgendwie, die Folien gibt es ja nachher irgendwann dann mal im Netz, mal so irgendwie alles das aufgeschrieben, was unserer Meinung als Grundausstattung in so eine Küche reinkommen sollte. Von der Auflaufform über den Sparschäler, Reibe, Schüsseln, Pürierstab, großer Töpfe, kleine Töpfe, Messbecher, Kochlöffel, Dosenöffner, Schneebesen, Pfannenwender und was nicht alles noch. Man kann natürlich auch beliebige Zusatzteile da irgendwie dazu kaufen, aber so als Grundausstattung ist das eigentlich schon mal gar nicht mal schlecht.
Was ist dein unsinnigstes Zusatzteil?
Unsinnigstes Zusatzteil? Ich glaube, ich habe so ein Melonenausschabteil.
Melonenbällchenforme, ja. Super, das ist bei mir auf Platz 2. Ich liebe immer noch meinen Tortenbodenschneider.
Also man glaubt gar nicht, also
muss auch ohne gehen.
Also es gibt eine schier unglaubliche Anzahl an Gadgets, die man da irgendwie für die Küche irgendwie dazu kaufen kann. Ich meine, es ist nicht anders bei der IT-Industrie, die haben ja auch irgendwie für jeden Scheiß gibt es irgendwas vom USB-Tassenwärmer bis keine Ahnung was. Naja, also Geld dafür ausgeben kann man sich auch immer schön schenken lassen, aber so als Grundausstattung sollten wir irgendwie sowas in der Preislage da irgendwie haben. Genau. Dann die ganzen Köche und so, die reden immer wieder von so, auch Kochrezepte reden immer wieder von so irgendwelchen grundsätzlichen Operationen. Vielleicht willst du was dazu sagen?
Ja, vom Prinzip her. Also es sind letztendlich, die meisten Sachen geht es immer darum, entweder die Textur zu verändern oder den Geschmack zu verändern. Das sind eigentlich die zwei Dinge, warum man kocht. Abgesehen davon, dass manche Dinge halt erst genießbar sind, wenn man sie gekocht hat. Also so die wenigsten Menschen essen rohes Fleisch. Manche Gemüse schmecken roh ziemlich beschissen. Deswegen, aber eigentlich, warum man es wirklich macht, sind, glaube ich, mehr so Textur.
Konsistenz.
Die Konsistenz, also halt ein Riesenunterschied, ob ich jetzt halt einfach Sahne und Creme Fraiche mische und das dann runterschlappe oder ob ich noch Gelatine reintue und es ist plötzlich fest und schmeckt ganz anders. Also die Konsistenz. Deshalb ist wirklich die Konsistenz und der Geschmack das Entscheidende. Und mir fallen jetzt gerade keine extremen Beispiele ein, wo ein und das ist also das Gericht mit einem und denselben Zutaten, nur unterschiedliche Konsistenz oder
so. Stell dir doch einfach mal Brokkoliwasser und eine Brokkoli-Cremesuppe vor, was ja quasi einfach nur den Unterschied an der Mehlschwitze oder sowas macht. Also das ist, sind immer letztendlich immer wieder ganz einfache Vorgänge. Das fängt mit so einem Wort blanchieren an. Das heißt, dass man einfach Gemüse nimmt, irgendwie klein schnibbelt, heißes Wasser drüber gibt und das heiße Wasser wieder abgibt und danach dann mit dem Gemüse weiterarbeitet, zum Beispiel es in den Bock schmeißt oder sowas. Hat einfach nur den Sinn, man tötet ein paar Enzyme ab beim Blanchieren, das dann dazu führt, dass letztendlich ein Garungsvorgang halt einfach schneller geht, wenn man ihn nachher in die Pfanne schmeißt. Oder ablöschen, reduzieren, dämpfen, Wasser gratinieren, gratinieren sehr beliebt. Ja, die Pizza ist zum Beispiel eigentlich auch gratinieren, kennt ja auch jeder. Auch zum Thema Anbraten, da möchten wir jetzt gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen, was eigentlich Anbraten so ein bisschen ist. Weil was da so passiert, vielleicht schon mal gefragt, was eigentlich Anbraten überhaupt tut. Wir haben gedacht, wir gehen jetzt mal so ein paar Punkte so ein bisschen rein. Was habe ich denn hier? Ach genau, beim Anbraten geht es ja darum, wir nehmen eine relativ hohe Temperatur und verschließen die Poren des Fleisches, sodass der Fleischsaft im Fleischstück letztendlich drin bleibt. Das heißt, außen haben wir eine etwas, ich würde schon fast sagen, Kruste. Im inneren Teil bleibt der Fleischsaft drin und wenn wir jetzt eine Temperatur außen anlegen, bleibt innen drin, wird das der Fleischsaft irgendwann mal rund um 100 Grad und es gart quasi im eigenen Saft, wenn man das richtig schön beim Anbraten macht. Blanchieren habe ich gerade schon angesprochen, warum man es macht. Die Frage jetzt beim Garen von Fleisch, man kennt das Problem, man kauft irgendein billiges Fleisch, schmeißt das in die Pfanne und es schmeckt nachher irgendwie so wie so ein Stück Leder. Das ist relativ einfach zu erklären, das hängt nämlich davon ab, was es für eine Art von Fleisch ist, ob es ein relativ kollagenhaltiges Fleisch ist oder ein relativ muskelhaltiges Fleisch, das führt dann nämlich dazu, dass man verschiedene Garungsarten nehmen muss. Das heißt, beim einen Mal lang mit etwas tieferer Temperatur, beim anderen Mal hohe Temperatur für kurze Zeit, weil sich halt sowohl die Muskelfasern verändern, das heißt, die ziehen sich bei Temperatur so zusammen, sieht man hier von hier von so einer langen Struktur auf so eine kurze Struktur, während bei dem Kollagen, was eigentlich auch im Fleisch drin ist, ja super, der Laserpointer klappt wie ein Fuß im Hals, den schmeißen wir direkt mal weg. Bei dem Kollagen, das ist hier so eine lustige Trippelhelix und die wird dann zersetzt bei Untertemperatureinwirkung zu Gelatine und Gelatine ist ja, das kennt man vom Wackelpudding, so relativ, ich sag mal, zart schmelzend und das wollen wir ja eigentlich haben. Und wir wollen nicht das untere, dass wir irgendwie so lederartiges Zeug haben, wo wir dann irgendwie drauf rumkauen.
Ja, wobei mit dem langsam und bei niedriger Temperatur, das kann man tatsächlich übertreiben und das ist in letzter Zeit jetzt auch tatsächlich in die Mode gekommen, ich habe es selber auch ausprobiert.
Das Pochieren?
Es ist, nein, nicht Pochieren, sondern dieses Low-Temperature-Braten, also so für die Bratenfans unter euch, so Sonntag ohne Braten ist kein Sonntag oder so, tatsächlich sich die Mühe machen, ein wenig früher aufstehen, den Braten einmal außen anbraten, warum, glaube ich, erzählen wir noch,
ja.
Das hat was mit Geschmack zu tun, und dann den Ofen auf 80 Grad stellen und bis Mittag um 5 ist er dann fertig.
Gibt ein super Ergebnis, ist butterzart, wunderbarer
Butterweich,
Geschmack.
Je nachdem, was man von Bräter nimmt, also es gibt Leute, die absolute Römertopf-Fans sind, zähle ich mich auch manchmal dazu.
Der Enströmtopf.
Aber Römertopf ist auch gut. Oder einfach ganz normal Bräterdeckel drauf und wirklich sich Zeit lassen. Also je besser das Fleisch, desto niedriger muss auch die Kerntemperatur oder reicht die Kerntemperatur, die es hat. Weil also man sagt irgendwie bei jetzt einem Steak, so wenn man sich jetzt so ein richtig blutiges Steak vorstellt, das hat in der Mitte vielleicht 55 Grad gehabt. Das ist vielleicht nicht genau das, was man will. Aber wenn ich jetzt so zartrosa Schweinebraten, sind es dann 65, 70 Grad oder so. Und wenn man sich wirklich diese Zeit lässt, das bei 120 Grad oder vielleicht bei 80 Grad reinzulassen, das ist sehr viel zarter, als wenn man das in klar, ich könnte den Backofen auf 220 stellen und dann ist das ganz fix fertig, aber dann ist die Gefahr überraschend groß, dass man halt irgendwie ein zähes Ding dann draus zieht. Und also wenn jemand unter euch tatsächlich gern Braten macht, einfach sich mal trauen, das wirklich 100 Grad, 80 Grad einzustellen und dann für halt mal 4-5 Stunden. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ausprobieren oder wenn man bereit ist zu investieren in noch
ein Bratenthermometer.
Das
ist eine wunderbare Sache, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, wir gehen mal irgendwie zur nächsten Folie. Ah, genau. Also wir haben ja eben gesagt, irgendwie so beispielsweise Fleisch anbraten und zum anderen halt eben auch den Braten erstmal kurz bei hoher Temperatur bevorzugt in Butterfett reinzuwerfen, damit geht es besonders gut. Was da passiert, ist eine sogenannte Maillard-Reaktion. Das heißt, es ist eine Reaktion von eine Aminosäure mit einem Zucker. Da ist jetzt mal so ein Beispiel von dem bösen Acrylamid, was ja letztes Jahr irgendwie so groß in den Medien drin war. Ist eine ganz klassische Reaktion, wenn das Fleisch außen braun wird, passiert nichts anderes, als dass eine Aminosäure, die halt als halt ganz normal im Fleisch drin ist, mit einem Zucker reagiert, unter Einwirkung von Fett. Und jetzt kommt der interessante Teil, das Ganze ist autokatalytisch. Das heißt, wenn es erstmal an einer Stelle ein bisschen braun geworden ist, geht die Braunfärbung ratzfatz über das gesamte Fleischstück. Wenn man das natürlich weiß, kann man es einfach so machen, man schneidet ein klitzekleines Stück Fleisch ab, schmeißt es erstmal in die Pfanne rein, lässt das da braun werden, bis es richtig so dunkelbraun-schwarz ist, dann legt man das Fleisch rein und es wird direkt braun. Das ist kein Witz, ist eine autokatalytische Reaktion, funktioniert wirklich.
Erste, was ich mache, wenn ich heimkomme.
Das ist, wenn das ausprobiert. Das ist eine geniale Sache, also das funktioniert richtig toll. Und wenn man dann wirklich hohe Temperatur, wirklich 250, 280 Grad in der Pfanne mit einem guten Fett, also wirklich, dass es raucht und dann das Zeug reinschmeißen, gibt die besten Ergebnisse.
Was würdest du für Fett nehmen?
Also ich nehme Normalfall Butterschmalz, so geklärte Butter, ja. Klappt am besten. Muss dazu sagen, diese ganzen Sachen, die da entstehen, das ist ein wahrer Zoo an Sachen, die entstehen können. Die haben alle irgendwelche besonderen Geschmacksrichtungen. Ich habe unten mal einen Link reingebaut, das super, den sieht man jetzt im Moment nicht. Da sind mal so einen ganzen Stapel Produkte aus Maillard-Reaktionen drin, die besonders geschmacksbildend sind. Das Ganze ist ziemlich kompliziert, wenn man sich das mal im Detail anguckt, da wollen wir auch jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Falls es jemanden interessiert, unten ist die Literaturstelle, liest sich sehr interessant. Kommt nämlich auch darauf an, was man für verschiedene Fette verwendet, welche Temperaturen man nimmt und alles Mögliche. Da gibt es einen ganzen Forschungsbereich, der sich nur damit befasst. Wollen wir gar nicht drauf näher eingehen. Nur im Hinterkopf behalten, wie man das Fleisch im ersten Moment anbrät, hat einen wirklich wichtigen Effekt darauf, was es nachher für einen Geschmack entwickelt. Zum Beispiel, wenn man sich ans Grillen denkt, Grillen ist eine sehr hohe Temperatur, meistens über 300 Grad. Da entstehen ganz andere geschmacksbildende Stoffe, als wenn ich es beispielsweise in der Pfanne mache oder noch mehr im Bräter zum Beispiel. Ja. Es läuft effektiv die gleiche Reaktion ab, nur aufgrund der verschiedenen Temperatur bilden sich verschiedene Aromastoffe. Deswegen wird auch ein Fleisch aus der Pfanne nie so gut schmecken wie vom Grill, weil die hohen Temperaturen kriege ich meistens nicht hin. Ja, zum Thema Gewürze. Willst du was sagen?
Nee, fang du mal an.
Ja, also Gewürze, die meisten Nerds mögen es ja relativ scharf. Dazu ist zu sagen, eigentlich sollte man, wenn man zum Beispiel Fleisch anbrät, einen gängigen Fehler, den man sieht, ist, Leute gehen hin, sagen, hey, wir haben Hühnchenbrustfilet, machen wir erstmal Paprika drauf, machen wir erstmal Salz, machen wir Pfeffer drauf und schmeißen es dann in die Pfanne rein. Das ist eine ziemlich schlechte Idee, weil Paprika wird ziemlich bitter, wenn man ihn bei hoher Temperatur anbrät. Das macht man besser zu einem späteren Zeitpunkt.
Also auch ganz, ganz viele Gewürze machen überhaupt keinen Sinn, wenn man die vorher reintut. Also Knoblauch kann man so viel in die Pfanne reintun, wenn ich den mit scharf anbrat, ist der komplette Geschmack vom Knoblauch weg. Und
also ein ziemlich guter Trick, den man da machen kann, ist einfach zum Beispiel die Chilis, den Pfeffer, Knoblauch nehmen und einfach mal mit Öl vorher schon mal in so ein Töpfchen in den Kühlschrank stellen und mal ein paar Wochen extrahieren lassen und zum Beispiel das Chiliöl dann nach dem Braten oben drauf geben. Das lässt sich erstens viel, viel besser dosieren, setzt die Schärfe viel, viel besser frei oder auch den Geschmack viel, viel besser frei. Ja. Und man kann dadurch, dass man das Öl ja quasi so probieren kann, auch viel besser einschätzen, wie jetzt die eine oder andere Chilisorte halt irgendwie schmeckt. Ja. Gerade bei scharfen Sachen immer ein bisschen aufpassen. Das Capsaicin ist bevorzugt irgendwie löslich in Öl und eben nicht in Wasser. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis es freisetzt. Genau, eine Frage?
Ja, also ich finde jetzt zum Beispiel Olivenöl hat ja einen ziemlich starken Eigengeschmack. Was nimmt man denn da am besten für Öl, um das so zu extrahieren, dass man halt auch hauptsächlich dann den Geschmack von dem Gewürz hat?
Also beispielsweise ein Rapsöl ist relativ gut geeignet, das hat nicht so einen starken Eigengeschmack. Zum anderen, ich habe relativ viel Erdnussöl dafür verwendet. Oder, was haben wir da noch genommen?
Also was ich mir witzig vorstelle, ist Sesamöl, aber das hat auch einen Eigengeschmack, wenn man es drauf anlegt. Aber der ist wenigstens nicht so inkompatibel, finde ich. Also Olivenöl ist halt Olivenöl und du weißt sofort,
Ja, genau.
Aber, ja.
Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie ein mediterranes Gericht macht, also mediterranes Palmöl. Gericht. Palmöl geht auch sehr gut. Ist halt Vitamin E-haltig, muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja. Also bei dem, wenn man mediterrane Speisen macht, also da macht es auch Sinn, dann zum Beispiel Knoblauch mit Olivenöl zu extrahieren, weil das halt eine ziemlich gute Note dazu gibt. Das passt dann eigentlich ganz gut. Ja, und gerade beim Würzen gilt eigentlich lieber ein bisschen zu wenig würzen, gerade in der frühen Phase des Kochens und halt erst kurz vor dem Servieren alles perfekt abschmecken, weil viele Gewürze, wie gesagt, entfalten ihren Geschmack erst relativ spät. Und da kann man... Das ist ein anderer Effekt, also die Osmose, die du da ansprichst, also ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also sowohl mit Salz als auch mit Zucker. Klassisches Beispiel dazu ist immer, das war die Erdbeerzeit war jetzt gerade gewesen, man schneidet Erdbeeren klein. Die meisten Leute nehmen die Erdbeeren, schmeißen ihren Zucker drauf. Effekt ist, die Erdbeeren werden relativ latschig, also weich. Wenn man aber in ein Restaurant geht, fällt einem auf, die Erdbeeren sind süß, also sie sind gezuckert und sie sind immer perfekt knackig. Der Trick ist einfach der, nehme Wasser oder von mir aus auch Orangensaft, den Zucker da reinmischen, dass er sich erstmal löst und dann auf die Erdbeeren draufgeben und schon bleiben sie knackig. Und das gleiche gilt jetzt auch mit dem Salz. Auch salzen erst relativ spät, weil wenn ich jetzt außen auf das Gemüse, das ja relativ salzarm ist, was draufgebe, wird das Wasser aus dem Gemüse rausgezogen, weil das Wasser aus dem Gemüse möchte dieses Salz verdünnen. Also vom Stichwort thermodynamisches Gleichgewicht, der Effekt heißt Osmose. Das heißt, entweder das Gemüse vorher in Salzwasser einlegen und dann erst kochen oder erst kurz vor dem Servieren wiederum salzen.
Wenn wir gerade bei Erdbeeren sind, also man muss Erdbeeren auch nicht unbedingt süß servieren. Also ich habe ein sehr lustiges Rezept, das ist ein Erdbeersalat. Ah, das ist mit Balsamico-Essig.
Ah, und Basilikum, sehr gut.
Basilikum, Pfeffer.
Grüner Pfeffer ist noch besser.
Ja, genau. Und dann einfach die Erdbeeren kleinschnitzeln, das drüber. Und dann ist es ganz was anderes. Ihr könnt die Leute total verblüffen. Passt auch zu Panna Cotta dazu, wenn man will. Dann dämpft ein bisschen das Süße davon.
Also was man dann auch sehr gut machen kann, ist auch, geht auch selber daheim im Tiefkühlfach sehr gut, ist halt so ein Basilikum-Sorbet dazu zu machen.
Ja.
Ist auch nicht wirklich schwierig. Sorbet ist dann eigentlich auch nicht schwierig, wenn man einmal kapiert hat, wie die Dinger funktionieren. Ah ja, genau. Zum Thema Geschmacksverstärker. Es steht ja relativ oft so auf fertigen Nahrung drauf, halt irgendwie ohne Geschmacksverstärker. Dann ist immer wieder in den Medien dieses böse Natriumglutamat.
Teufelszeug.
Ja gut, man muss dazu wissen, also jedes Stück Fleisch oder jedes Stück Gemüse, was man anfasst, hat von Haus aus Glutamin drin. Weil es ist halt eben ganz normales Protein, wie jedes andere auch. Also es ist erstmal totaler Humbug. Aber die besten Geschmacksverstärker sind letztendlich Salz und Zucker. Was man relativ gut machen kann, zum Beispiel bei der Bolognese-Soße, aber da gehen wir später noch drauf ein, kann man Zucker sehr, sehr gut als Geschmacksverstärker einsetzen, um halt den Geschmack so ein bisschen zu verbessern.
Ja. Also oft, wenn ihr Tomaten kocht und es ist so Brei, Tomaten und Brei, eine Prise Zucker wirkt oft Wunder.
Genau. Gibt super.
Wie sagt man das? Der Zucker ist das Salz der Tomate.
Wohl richtig, ja. Genau. Also das war jetzt so ein bisschen der theoretische Teil. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, irgendwie nur los, immer dazu. Wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen einfach jetzt mal ein paar Beispiele und gehen da mal so auf ein paar Sachen ein, wo man so ein bisschen, ich sag mal, mit naturwissenschaftlichem Hintergrund eigentlich das Ergebnis wirklich super verbessern kann. Also zum Ersten, willst du zum Hefeteig was sagen, oder? Nee. Genau. Also der Hefeteig, das klassische Rezept kennt ja jeder. Irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Mehl, irgendwie warmes Wasser, Salz und am besten frische Hefe. Und dann gibt es ja die Variation irgendwie Pizzateig, dass man irgendwie noch einen Schuss Olivenöl dazu gibt oder zum Beispiel im Kuchen, zum Beispiel irgendwie in so einem Pflaumenkuchen oder so irgendwas.
Quetschekuchen, ja.
Ja, Quetschekuchen. Nimmt man einfach weniger Wasser und gibt einfach dazu ein bisschen Milch oder halt...
Wenn man will, vielleicht ein bisschen Zucker, muss aber beim guten Quetschekuchen gar nicht sein.
Genau. Worauf es jetzt bei der ganzen Sache ankommt, jetzt wird es ein bisschen theoretischer. Also um einen guten Kuchen zu bekommen, möchten wir möglichst kleine Blasen im Teig drin haben. Es soll luftig locker sein. Die Blasen sollen nicht zu groß werden. Dafür ist die Konsistenz des Teigs besonders wichtig. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Also Mehl besteht aus mehreren Bestandteilen, also zum Beispiel Stärke und dann halt eben auch verschiedene Proteine, zum Beispiel eben das Gliadin und das Glutenin. Wenn ich jetzt mechanisch den Teig, also so Walke, durchknete, passiert Folgendes. Das Gliadin mit dem Glutenin, das sind beides irgendwelche Helices, die werden dann verwirkt und es bildet sich ein anderes Protein, das Gluten. Das Gluten ist dafür verantwortlich, dass der Teig so richtig schön geschmeidig wird. Kennt das am Anfang, der Teig ist so bröckelig? Wenn man dann so ein bisschen weiter knetet, kriegt er so richtig zähe Konsistenz. Und das ist die Glutenbildung. Die ist essentiell wichtig dafür, wenn man nachher ein gutes Backergebnis haben will. Das genaue Gegenteil zu dem Hefeteig ist dann wiederum, wenn ich irgendwelches Feingebäck mache, da möchte ich ja möglichst große Blasen haben, da sollte man es halt dringend vermeiden, den Teig zu lange zu kneten, weil um diese Glutenbildung halt eben zu vermeiden. Das Gluten ist halt da echt wichtig. Dann, genau, die Hefe. Mit der Hefe ist auch so eine Sache, ist ja ein Lebewesen und Hefepilze haben so eine eigene Wachstumskinetik. Gibt es auch so ein paar Tricks, wie man das eigentlich ganz gut hinkriegen kann? Also vielleicht kannst du...
Ja, ne, also ich sehe jetzt gerade die Zahl 37, also das ist als Maximalwert zu verstehen. Also die meisten Hefen, die wir im Labor haben, fühlen sich so bei 30 Grad am wohlsten. Das ist so die optimale Temperatur. Und damit man die Hefe so ins Wachsen bringt, ist es wirklich wichtig, dass man die erstmal anfüttert, weil die sind ja so, die kamen aus dem Kühlschrank, lagen da zwei Wochen rum, haben nichts gemacht.
Sind ihrer
und dann
heißt
es, jetzt vermehrt euch. Und die sind da halt noch nicht so vermehrungswillig und deshalb muss man die einfach mal aufwecken. Und das funktioniert, wenn ich einen Pizzateig mache, einen Hauch Zucker, also wirklich halb Teelöffel oder so, auf diese die Hefe verbröckeln, klar, Oberfläche läuft, also dann löst sie sich besser auf.
Ein bisschen warmes Wasser. Einen
Schluck, ja, so je nachdem, wie viel man später im Teig braucht, vielleicht die Hälfte von dem Wasser, was man am Ende drin haben will, damit man auch einfach den Spielraum hat, damit man Sicherheit hat, damit man nicht irgendwie in zu nassen Teig geht. Einfach die Hälfte vom Wasser, das man hat, kurz in die Mikrowelle oder lahmes Reibungswasser nehmen, nicht zu heiß, Hefe rein, kurz stehen lassen und du wirst sehen, nach 5 Minuten, 3 Minuten gibt's wahrscheinlich, fangen die Hefe
an, Bläschen, um drauf, zu werfen. Bläschen zu werfen.
Das heißt, die Reaktion funktioniert, der Zucker wird verarbeitet von der Hefe.
Und dann ab aufs Mehl. Man muss dazu sagen, die Hefe fühlt sich normalerweise mit Zucker wesentlich wohler. Das heißt, da kann sie ihren sogenannten Primärmetabolismus starten, also den primären Stoffwechsel. Und um auf dem Mehl, das heißt auf der Stärke zu wachsen, muss ein wesentlich komplizierterer Weg, der wesentlich länger und mehr Energie braucht, gestartet werden, der sogenannte Sekundärmetabolismus. Wenn man jetzt natürlich die Hefe erstmal quasi mal in Schwung bringt, dann kann die viel, viel schneller, wenn sie mal in ihrem Primärmetabolismus drin ist, auf diesen Sekundärmetabolismus umstellen. Der Effekt ist, man braucht plötzlich nicht mehr 1,5 Stunden, um so einen Teig in eine perfekte Konsistenz zu bringen, sondern nur noch 30 Minuten.
Hat man trotzdem die 1,5 Stunden, kann man sich aber dafür dann den Luxus leisten, den Teig in den Kühlschrank zu stellen. Da geht er dann langsamer und ich glaube, dass dann die Blasen auch feiner sind. Also Pizzateig aus dem Kühlschrank ist auch nochmal dick anders.
Muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen, aber da ist halt viel Möglichkeit, darum zu experimentieren. Es gibt auch Leute, die machen, die schwören da drauf, beispielsweise ihren Pizzateig unbedingt mit der Hefe aus dem Bier zu machen. Also beispielsweise aus Hefeweißbier. Es klappt auch relativ gut. Man braucht allerdings ein bisschen mehr Zeit. Gibt auch einen besonderen Geschmack, klappt aber eigentlich auch.
Was ist dieser Tipp mit dem Handtuch und dem feuchten Handtuch? Was sagt ihr
dazu? Also fehlt auch. Also es ist halt, hat halt den Vorteil, wenn du ein feuchtes Handtuch drüber legst, also mache ich auch daheim, heißfeuchtes Handtuch drüber legen, deckelt, also ein Teller drüber auf dem Dock. Hat den Vorteil, dass der Teig halt oben nicht austrocknet.
Und nicht so rissig wird. Die Hefe fühlt sich an sich halt bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, also der Temperatur, sagen wir mal, zwischen 30 und 35 Grad wohl.
Der Teig besteht ja hauptsächlich aus Volumen und nicht aus Oberfläche. Ja. Also
insofern sollte eigentlich. Also mit dem nassen Handtuch ist nur wegen,
dass es... optischer Effekt, dass du nicht hinterher den gegangenen Teig hast und da sind so oben so ausgetrocknete Bröckle drauf und es schaut nach nichts aus. Aber du musst dann eh einmal runterschlagen, normalerweise.
Und also nach dem ersten Gehen auf jeden Fall nochmal einmal durchwirken und nochmal vernünftig durchkneten, weil dann wird die Konsistenz einfach besser. Weil es ist immer so, dass nicht alle Hefe perfektes Ergebnis liefert. Und wenn ich das dann nochmal gut verteile durchs Durchkneten, wird nachher das Ergebnis wesentlich besser.
So viel also zum Thema Hefeteig. Nach ein wenig Musik geht es weiter mit dem zweiten Teil des Vortrags Rock im Bock.
We'll be right back. They hold tape measures up into the sky. As the units get bigger, we start to look small, and our lives reduce to photo size and boost. And you wait for the wisdom to grow in your face. You'll get ugly and old, tell the stories you've been told. I'll fight all your wars if you make my
Weiter geht's hier mit dem zweiten Teil des Vortrags Rock im Wok, den wir am Freitagabend hier auf der ICMP aufgenommen haben. Hier wird jetzt insbesondere erklärt, warum in jede Salatsoße Senf gehört und warum es gut ist, dass die Food-Fotografen in den letzten 30 Jahren dazugelernt haben.
Der nächste Punkt ist so die klassische Salatsoße, also die Vinaigrette. Man nimmt halt Essigöl, ganz wichtig Senf, Salz, Pfeffer und Gewürze. Das ist so das Grundrezept. Es ist alles möglich, was man gerade so in der Küche dabei hat. Man kann sich da seiner Fantasie in vollster Weise irgendwie in die Praxis irgendwie das geben.
Apfelsaft.
Also geht alles, also Zitronensaft, alles ist möglich, lasst euch was Neues einfallen. Was das ganze Ziel von so einer Vinaigrette ist, man kennt das ja, man hat irgendwie Essig und Öl und die mischen sich ja irgendwie nicht so ganz toll. Deswegen ist es relativ wichtig, wenn wir so eine stabile Emulsion, also eine stabile Mischung aus beiden irgendwie hinbekommen wollen, braucht man Tensid. Das heißt sowas effektiv wie Seife. Die Natur bringt uns da was ganz Interessantes mit, nämlich der Senf hat sowas schon serienmäßig eingebaut. Deswegen gehört in jede Salatsoße Senf rein, weil wenn man das reintut, klappt es plötzlich, dass es auch stabil bleibt und so eine konsistente Flüssigkeit gibt. Jetzt ist noch eine Sache wichtig. Das Salz löst sich unglaublich schlecht im Öl, aber es löst sich ziemlich gut im Essig. Also die Reihenfolge, erst Salz, Pfeffer, Gewürze, dann den Essig, schön mal umrühren. Bis sich das Salz gelöst hat, von mir ist auch der Zucker oder was nicht alles noch, die Gewürze da einigermaßen vernünftig drin sind, dann das Öl dazu und dann den Senf. Und dann, der klassische Trick ist immer, nehmt einfach so einen Milchaufschäumer, was auch sehr, sehr gut geht, habe ich bei mir in der Küche, ist so ein Dremel vom Aldi mit so einem ehemaligen Milchaufschäumer drin, klappt hervorragend, kriegt man eine wunderbar konsistente Salatsoße.
Wenn ihr keinen Dremel in der Küche habt, es gibt noch eine andere Alternative. Das ist so eine Mini-Bohrmaschine.
So mit 10.000 Umdrehungen
und so. Das klingt wie ein Zahnarztbohrer. wenn ihr keinen Dremel in der Küche habt, aber eine Spülmaschine, Marmeladengläser. Also wenn ihr das nächste Mal mit der Marmelade fertig seid, Marmeladenglas einfach aufheben, Deckel aufheben, die Salatsauce im Marmeladenglas machen. Und
Cocktail-Shaker funktioniert auch. Cocktail-Shaker. Also da ist der Fantasie halt immer ein bisschen Einfallsreichtum sein. Wenn man das halt mit dem Milchaufschäumer macht, es gibt halt kleinere Bläschen vom Öl im Essig, beziehungsweise was hat man, wo man halt eben mehr hat, was die diskontinuierliche Phase ist. Aber es wird halt einfach, mit dem Milchaufschäumer wird es ziemlich gut. Ja. Ist einfach billig, die Dinger kosten 99 Cent und das Ergebnis ist eigentlich ziemlich gut. So.
Ja. Ja. Ganz kurz noch dazu, eins vorher. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber tatsächlich, wenn man sich mal getraut hat, auch Mayonnaise ist gar nicht so schwer selber herzustellen. Und es ist also unheimlich befriedigend, einfach, was weiß ich, zum Grill eine selber gemacht Aioli dazu machen, weil du weißt, da ist kein Mist drin. Es macht wirklich Spaß, das zu machen. Ist vom Prinzip ja auch diese Öl-Wasser-Emulsion, nur dass man diesmal als Tensid nicht den Senf hat, sondern man nimmt die Emulgationswirkung vom Ei. Deshalb ist ja dieses Eigelb drin.
Braucht man eigentlich auch gar nicht viel, da reicht so ein Tropfen mit ein bisschen, einem Esslöffel Wasser, also das mit den ganzen Sachen von wegen, dass irgendwie Salmonellen drin sind, könnt ihr erstmal vergessen, weil die Salmonellen...
Außerdem sind wir alle viel zu jung für Salmonellen.
Also das Ei hat natürliches Toxin gegen die Salmonellen, was etwa 10 Tage nach dem Legen aktiv ist. Nach etwa 10 Tagen fängt erst die Gefahr an, dass überhaupt Salmonellen drin sind. Wenn man das mal so ein bisschen nachliest in entsprechenden Büchern, findet man es sehr, sehr, sehr schnell raus, dass das eigentlich alles nur Panikmache ist.
Ja.
Aber das klappt ziemlich
gut. Und einfach mal trauen und man fängt auch wieder mit Ei und Wasser an und schüttet dann das Öl und das Öl muss Raumtemperatur haben, weil sonst ist es zu fest und löst sich nicht. Und das Öl dann so teelöffelweise dazu, während man halt immer weiter rührt. Man kann sich darüber streiten, ob man lieber mit der Hand rührt oder mit dem Schneebesen oder mit dem Rührgerät. Es geht alles. Die Steigerung davon ist die Sauce Hollandaise. Das geht schief. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Sauce Hollandaise geht beim ersten Mal definitiv schief.
Auch beim zweiten Mal mit Sicherheit.
Auch beim dritten Mal möglicherweise. Aber irgendwann klappt es und es gibt wenig Sachen, die leckerer sind zu Spargel als eine selber gemachte Sauce Hollandaise. Da kannst du alles aus dem Bäckle wegschmeißen und vor allem du bist voll der Hengst, weil einfach du sagst,
weil das habe ich
selber gemacht. Und das ist tatsächlich eins der schwierigen Sachen, die man machen kann.
Also das ist wirklich so da setzt man sich die Krone auf. Also die Hollandaise, wenn sie klappt direkt, das ist schon
ziemlich gut. Also wenn man mal eine Hollandaise gemacht hat, dann braucht man vor den anderen Sachen auch.
Also hier ist das Prinzip, dass wir halt ein Eigelb vorlegen in der Schüssel, in einem Wasserbad, Größenordnung 40 Grad, 45 Grad,
50
Grad.
Ja.
Also auf jeden Fall muss es unter 55 Grad sein, weil dann das Eigelb Konalbumin im Eigelb gerinnt. Und dann flockt es aus und dann gibt man die Butter, wenn möglich ohne Protein, also geklärte Butter, dazu in langsamem Strahl das Ganze unterrühren und es ist eine wunderbar sämige Soße. Aber wenn man, die kann man selber machen, nimmst einen Pfund Butter, machst sie in den Topf rein, lässt langsam schmelzen und siehst, dann kommen irgendwo so weiße Flöckchen. Und dann kannst du zum Beispiel so ein Küchenhandtuch nehmen, also ich mache es meistens durchs Küchenhandtuch und gieße es ab.
Ja.
Und dann hat man geklärte Butter. Also die kriegt man zum Beispiel auch beim
Asienladen. Heißt Asienladen. Wobei frisch geklärte Butter riecht ein bisschen anders als Ghee.
Und also ist halt intensiver
so Geschmack. Welt, was ich kein Ghee nehmen, während ich halt...
Also da kläre ich meine Butter halt irgendwie meistens dann irgendwie selber. Ja. Das geht auch relativ schnell. Das ist kein größeres Problem. Genau. Das nächste, was wir uns gedacht haben, war so mal die Bechamelsoße. Ich weiß nicht, weiß jeder, was eine Mehlschwitze ist oder hat das schon mal überhaupt gehört? Was das ist? So vom Prinzip her. Also es geht halt eigentlich darum, dass wir in einem Topf Butter schmilzen lassen. So ein Hauch, eine kleine Menge Mehl dazugeben, bis es halt so Bröckchen gibt, die dann ganz langsam unter, ich sag mal, mittlere Hitze im Topf so zerrinnen lassen und dann später dann halt mit Milch auffüllen, dann wäre es eine Bechamelsoße. Gehen wir mal da irgendwie weiter. Also hier ist nochmal kurz geschrieben, Butter im Topf bei mittlerer Hitze schmelzen, bisschen Mehl dazu, ständig rühren. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Wenn ich die Temperatur zu hoch mache, passiert wieder das, was ich vorne beim Fleisch erzählt habe, weil wir haben wieder Fett, wir haben wieder irgendwelche Aminosäuren, also Zucker haben wir dabei, also das heißt, wenn wir die Temperatur zu hoch machen, passiert so eine Maillard-Reaktion, dann haben wir so eine richtig dunkle Soße, wäre schön für eine dunkle Bratensoße, wollen wir im Normalfall nicht, weil wir ja eine helle Soße haben wollen, also Temperatur nicht zu hoch halten, das Ganze ständig rühren, wenn man dran riecht, merkt man, irgendwann fängt es so an, so ein bisschen karamellartig zu riechen, das ist dann genau der richtige Zeitpunkt, jetzt die Milch dazu und unter ständigem Rühren unter einem langsamen Strahl die Milch dazu geben, dass es keine Klümpchen gibt und dann hat man die perfekte Soße. Was da passiert ist, es setzt sich wiederum Bestandteile von der Stärke, Quellen einerseits in der Milch auf. Die Stärkekörner nehmen bis zum Hundertfachen ihres ursprünglichen Volumens ein. Und zum anderen wird durch die Temperatur mit dem Fett setzen sich einige Bestandteile des Mehls um zu anderen Bestandteilen, die dann halt nicht mehr diesen Mehlgeschmack ausmachen. Deswegen, wenn man zu früh die Milch zugibt, schmeckt die Soße mehlig. Wenn man sie zu spät zugibt, hat man halt so eine dunkelbraune Pampe. Also muss man genau den richtigen Punkt wieder treffen. Wenn man jetzt genauso eine Mehlschwitze hat, kann man statt der Milch auch was anderes dazugeben. Zum Beispiel, man nehme 500 Gramm Brokkoli, kocht den einfach ein bisschen Natronwasser ab, hat man irgendwie so ein grünes Wasser. Das gebe man jetzt einfach zu dieser Mehlschwitze dazu, rühre das ein bisschen durch und fertig ist die Brokkoli-Cremesuppe. Kann man alternativ auch mit Spargel, mit allen Gemüsen kann man das machen. Das ist das Grundrezept für jede Cremesuppe.
Gibt es das so oft in der Mensa?
Weil es einfach super einfach ist. Wenn man einmal verstanden hat, wie so eine helle Soße funktioniert oder eine Mehlschwitze, ja, hat man eigentlich den direkten Weg dahin. Kann da draus auch einige, also Soßen, ja, aller Art eigentlich bauen. Ja. So eine absolute Grundsoße.
Von der Technik her, die andere Möglichkeit gibt es auch noch. Das nennt sich dann Mehlkloß. Das ist relativ beeindruckend. Und zwar kann man zu einer Soße, die man schon hat, also ihr habt eine flüssige Soße jetzt vom Braten abgegossen oder so, und anstatt dass ich die auf das Mehl mit der Butter draufschütt, mache ich vorher einen Kloß aus Mehl und Butter. Und wenn ich den am Stück rein tue, dann können sich keine Klümpchen bilden, weil es gibt nur einen Klumpen. Und dann löst sich von außen homogen das Zeug ab und zum Schluss hast du, wenn du Pech hast, vielleicht einen einzigen Klumpen in der Soße. Aber das ist nicht so schlimm. Im Gegensatz dazu, es würde nicht funktionieren, dass ich einfach die Butter reinschmeiße und Mehl drüber steuere. Also das ist zum Abbinden von Soßen eine recht interessante Technik.
Man muss dazu sagen, also wenn man beispielsweise eine Soße mit so einem, keine Ahnung, Mondamin-Soßenbinder macht, das ist wieder ein anderer Effekt. Das ist in dem Fall halt nicht über das Mehl, das läuft in dem Fall über die Stärke, zum Beispiel, ja, aus Mais. Das ist wieder was ganz anderes. Da bilden sich sogenannte Stärkenetzwerke, so eine Art Polymer, so ein polymeres Gel. Und das macht dann die Soße dick. Kann man auch machen, wenn beispielsweise Bechamelsoße, wenn man am Ende bemerkt, verdammt, ich habe zu wenig Mehl genommen, kann man auch gerne einen hellen Soßenbinder mal dazu werfen. Dieser Geschmack, der sich aus dem Mehl plus der Milch bildet, der ist so charakteristisch, ist einfach super. Und wenn man damit sowas dann benutzt, um zum Beispiel mit der Bolognese, die wir gleich noch vorstellen, eine Lasagne zu machen, ist eine Lasagne in einer halben Stunde gemacht und die schmeckt tausendmal besser als so eine Fertiglasagne irgendwie aus dem Tiefkühlregal. Auch die Bechamelsoße aus so einem viereckigen Päckchen, die kann mit so einer selbstgemachten überhaupt nicht mithalten.
Das ist so wenig Arbeit, mit Bechamelsoße zu machen. Da brauche ich zum Schere suchen in meiner Küche normalerweise länger, als bis ich die Bechamelsoße gemacht
habe. Man kann wirklich nur sagen, probiert es echt mal aus. So viel verkehrt machen kann man dabei nicht. Und nur keine Scheu. Einfach ausprobieren, es lohnt sich wirklich. Genau. Dann die Grundsoße der Bolognese. Oder sehe ich, da habe ich was ganz Wichtiges vergessen, nämlich die Möhren. Zucker. Die Möhren und den Zucker habe ich vergessen.
Ja, die Möhren. Das mag aber nicht jeder Möhren. Und ich behaupte, dass wenn du Möhren reintust, das ist keine Bolognese, sondern Pasta Schutta. Achso, wenn man dann du Nudeln
dazu. Ah, nee, das ist dann Spaghetti al Ragu. Wenn schon dann richtig klug scheißen. Nee, Ragu. Ja, verdammt, jetzt der richtige Klugscheiß. Also, relativ einfaches Rezept. Ich meine, jeder isst gerne Spaghetti irgendwie mit einer Soße. Das haben wir ja irgendwie auch gestern Abend auf die Schnelle mal gebaut gehabt. Das ist effektiv in einer Viertelstunde gemacht. Zwiebeln klein schneiden, irgendwie ein, zwei Knoblauchzehen, einen Schuss Olivenöl in den Topf oder in die Pfanne rein. Heiß machen, also wirklich heiß machen, bis das fast anfängt zu rauchen. Die Zwiebeln rein, den Knoblauch noch nicht, dann das Gehackte direkt dazu. Nachdem die Zwiebeln so ein bisschen glasig sind, das Gehackte krümelig braten, aber nicht so, dass es trocken wird. Dann den Knoblauch dazu, dann die Tomaten dazu und am besten genau an dieser Stelle ein bisschen Zucker dabei. Der Zucker hat in dem Fall den Effekt, dass er aufgrund der heißen Pfanne das Ganze so ein bisschen karamellisiert. Dieser Karamellgeschmack verstärkt den Geschmack von der Bolognese halt wirklich um Dimensionen. Es ist echt unglaublich, wenn man halt quasi zwei Töpfe nebeneinander macht einmal den Zucker dabei und andermal den Zucker eben nicht dabei. Das schmeckt mal ganz, ganz deutlich. Also, das...
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob es mehr der Karamell ist oder einfach die Erwartung, dass man einfach immer, weil man sagt ja immer, diese Geschmacksknospen für die Hauptgeschmacksrichtungen sind ja auf der Zunge lokalisiert, wobei das ist im Moment angeblich wieder out, die Behauptung. Aber einfach, dass man je mehr Sinne man reizt, desto interessanter wirkt ein Gericht. Ich meine, in den ganzen Convenience-Sachen wird es natürlich übertrieben, weil du kriegst kaum Fertiggerichte, wo nicht mindestens Salz, Zucker und Glutamat drin ist. Dann hast du so einen Brummer und man denkt, oh, schmeckt das gut. Dabei schmeckt es einfach nur viel. Und vielleicht muss man da aufpassen, dass man da nicht dadurch, dass das einfach noch viel schmeckt, einfach Nuancen überdeckt, die man sonst mitkriegen würde, wenn es halt... sich diese Hauptgeschmacksrichtungen im Hintergrund halten würden.
Also das fällt auch relativ deutlich auf. Es gab da mehrere Untersuchungen, wo man irgendwelchen Kindern quasi so ein Imitatprodukt gegeben hat, also so ein Fertigprodukt und dann das eigentlich original nach bestem Wissen und Gewissen gekochte Gericht. Ja. Die meisten Kinder wollten irgendwie das Fertiggericht haben, weil sie den Originalgeschmack überhaupt nicht mehr kannten.
Das ist so wie mit den Katzen, die mit irgendwelchen Kräutern aufs Futter angefixt waren.
Ja, also was relativ wichtig ist, also Basilikum sollte auf jeden Fall rein. Was ich ganz gerne mache, ich habe immer so ein paar Gläschen Pesto daheim und schmeiße einfach stattdessen Pesto rein. Und
das darf ruhig das richtig Billige vom Aldi sein mit dem vertrockneten Basilikum, was ich mir nie pur über die Nudeln tun würde.
Aber das ist für die Soße perfekt.
Für die Soße ist es wirklich richtig gut.
Weil ich verpeile das immer, mein Basilikum zu gießen. Deswegen habe ich nur einfach immer ziemlich viel Pesto daheim und schmeiße einfach Pesto rein. Ja, und was ich auch sehr gerne tue, ist ein bisschen Rotwein dazugeben. Gibt auch einen ganz guten Geschmack dazu und eigentlich immer den Rotwein, den ich auch gerne dazu trinke.
Oder Whisky ist auch lustig.
Whisky ist auch gut. Also, klappt eigentlich mit, also, ja, Sherry.
Sherry.
Sherry passt auch sehr gut. Also, da ist... Was?
Wo ist denn eure Küche?
Naja, also meine. Ja, also ich wohne jetzt in der WG und also ich habe einen Herd mit vier Platten und eigentlich vergleichsweise viel Platz und so die exotische Hardware muss ich immer in mein Zimmer auslagern. Also das heißt ich die Silikonbackförmchen, die ich alle zwei Jahre benutze oder so. Also Teddybären Silikonbackform, ich glaube die toppt noch kein Melonenbällchen vor.
Ja, also
die
Mitwohner
haben auch noch Platz.
Die haben ja.
Also ich meine, ich habe auch fünf Jahre in der WG gewohnt. Das hat meistens irgendwie meine WG-Mitbewohner immer sehr erfreut, wenn ich gekocht habe, weil
also
man findet immer Mitesser.
Also braucht man nicht viel Hardware. Also ich meine, klar, man hat Zutaten rumstehen. Also wir haben jetzt so ein 2,20 Meter Regalbett, wo irgendwie meine Kochschnapssammlung draufsteht. Und im Gang auch noch ein bisschen was, weil, was weiß ich, ich mache Lebkuchenmus und dafür habe ich einen Haselnusslikör. Das ist mit das Widerlichste, was ich an Alkoholiker rumstehen habe. Aber in dieses Lebkuchenmus muss dieser Haselnusslikör rein.
Also den tue ich bei mir beispielsweise die Lebkuchensoße immer rein.
Ja, geht
Lebkuchen auch. Soße übers Eis drüber im Winter, top. Also da kann man alles, da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss einfach nur ein bisschen Einfallsreichtum walten lassen. Genau. Das letzte Rezept, was immer so bei mir der Retter in der Not ist, wenn ich abends keine Lust mehr habe, irgendwas zu machen, das ist bei mir im Normalfall die Pfannkuchen. Also eine ganz triviale Mischung aus Ei, Mehl, Salz und Milch. So, jetzt kommen wir mal zu den Details, was ich da noch so ein bisschen mache, um das ein bisschen zu optimieren. Ich bin drauf gekommen irgendwann, dass man eigentlich das Eiweiß und das Eigelb erstmal trennen könnte und das Eiweiß erstmal getrennt aufschlägt. In der zweiten Schüssel dann Eigelb mit Mehl, Salz, Milch vorher bereits verrühren. Man kann auch ein bisschen Zucker dazu geben, das machen einige Leute auch ganz gerne. Der Witz ist jetzt folgender, wenn ich, nachdem das Eiweiß halt wirklich steif aufgeschlagen ist, das Ganze unter diese andere Masse hebe, habe ich ja eine relativ, relativ stabile Bläschen in diesem Gesamtteig drin. Wenn ich das jetzt in die heiße Pfanne rein tue, passiert Folgendes. In den Bläschen ist ja Luft drin, die werden jetzt warm, also werden die Bläschen immer größer und ich erhalte einen besonders luftigen Pfannkuchen. Klappt ziemlich gut, könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Also fand ich viel, viel besser als die klassische Variante oder auch die Variante, die einige propagieren, irgendwie Mineralwasser reinzutun oder gar Backpulver.
Also Backpulver finde ich sehr seltsam. Ich komme aber aus einem frankophilen Haushalt und bei uns sagt man zwar Pfannkuchen, aber es ist nach einem Crepe-Rezept. Und da ist der Trick, ich weiß nicht, wie du das Fett oder die Butter reintust.
Also ich ziehe es ab. Also ich habe halt im Normalfall eine Teflonpfanne dazu, ja. Und gehe einfach nur mal einmal kurz drüber.
Ja, nein, also wir machen das so halt ein Stück Butter in der Pfanne und dann die Butter schmelzen und die heiße Butter in den Teig schütten. Und der erste geht dann immer schief, weil du musst dann praktisch die Butter noch aus der Pfanne entfernen, die zu viel ist. Und den kann man dann immer gleich essen, weil das ist eigentlich der Beste. Und danach waren sie aber wirklich ebenmäßig und waren auch nicht schlecht.
Genau, also man kann jetzt auch aus so einem trivialen Pfannkuchen noch relativ schnell einen Kaiserschmarrn machen. Ist vielleicht auch ganz, ganz interessant, weil jeder fährt irgendwie, oder viele gehen halt mal ganz gerne Skifahren und gehen auf die Hütte und bezahlen dann irgendwie einen Arm und ein Bein für irgendeinen Kaiserschmarrn, der eigentlich total einfach ist. Einfach Rosinen nehmen, ein bisschen Amaretto-Apfelsaft oben drauf, eine Viertelstunde einweichen lassen, Teig in die Pfanne rein, so ein paar Rosinen oben drauf legen. Man kann auch gerne ein bisschen Apfelsaft in den Teig reinmachen, statt der Milch, um halt den Geschmack ein bisschen zu intensivieren. Warten, bis der Pfannkuchen oben drüber gerade so fest ist, zerteilen, Puderzucker drauf, da wird der Puderzucker karamellisiert. Und dann das Ganze, wenn es so leicht braun geworden ist, direkt irgendwie in so eine Auflaufform rein, ab in den Backofen, da wird es fertig backt und den nächsten machen. Kostet auch fast nichts, super schnell gemacht, schmeckt oftmals noch besser als auf der Hütte.
Ja. Genau, ja. Als jetzt Wahlschwabe habe auch noch ein Rezept, und zwar Spätzle. Spätzle. Man glaubt gar nicht, wie einfach das ist, Spätzle zu machen. Also die Schwaben machen natürlich einen riesen Geschiss drum, weil man muss das richtige Mehl. Und es gibt Spezialspätzle-Mehl aus irgendwo. Und
ja, das hat das mit dem Glutenin-Anteil
ja,
zu tun.
Ja, klar, aber es funktioniert mit jedem anderen Mehl auch. Und ein Nichtschwabe wird auch den Unterschied wahrscheinlich nicht schmecken, sondern erstmal beeindruckt sein, dass du in einem Haushalt, wo außer Eier, Mehl und Salz nichts vorhanden war, du ein komplettes Essen zaubern kannst.
Und die einfach viel, viel besser
schmecken. Es ist wirklich dasselbe. Also es ist jetzt kein Pfannkuchenteig, aber vom Prinzip her ist es wirklich nur, man muss einen vergleichsweise zähen Teig machen. Das heißt, man muss sich mit dem Wasser zurückhalten und dafür ein bisschen mehr rühren. Und dann kriegt man einen Teig, den man so richtig schön lang ziehen kann. Das ist auch wieder eine
Glutenbildung.
Mit dem Gluten. Und dann muss man nur noch Spätzle formen und da hat dann die Natur wundervolle Sachen ausformen, wie die Spätzlepresse, den Spätzlehobel, den Spätzleschaber. Aber in echt brauche ich nur ein Messer mit einem geraden Rücken und ein Brett.
Genau.
Da gibt es von mir ein tolles Foto. Das einzige Messer mit dem geraden Rücken, ein so großes Messer für einen Döner war. Und ich da vor dem Herd stehe und kein Mensch sieht, was ich da wirklich tue mit diesem Messer über dem Kochtopf.
Ja, und vom Prinzip her ist, dass man einfach von dem Teig, was hilft, ist, wenn man die Bretter vorher man braucht heißes Salzwasser, taucht das Brett kurz ins heiße Salzwasser, das Messer auch, macht ein kleines Teig auf sein Brett und dann einfach mit dem Messer runterschaben. Also so von vorne nach hinten einfach immer so schrückweise das Zeug ins Wasser schubsen. Es bleibt kurz am Messerklinge hängen, zieht sich runter, fällt ins Wasser. Nach 2 Minuten kann man es mit einem Schaumlöffel rausheben.
Das geht in eurer Sammlung.
Wer? Der Schaumlöffel. Ja. Ganz wichtig.
Ja, ohne Schaumlöffel geht gar nichts. Also, dann denken Schaumlöffel.
Achso, was mir gerade noch einfällt zum Thema Eiweiß. Also, wer besonders gutes Eiweiß aufschlagen will, gebe noch eine Prise Salz hinzu, weil das fördert das Denaturieren der Proteine und stabilisiert irgendwie die Blasen irgendwie beim Bilden. Letztens gelesen in einem. Essig funktioniert auch. Also
vom Prinzip her, aber wenn man natürlich nicht zu viel, weil sonst gerinnt es allein durch den Essig. Ist das auch nicht gut?
Zitronensaft geht auch relativ gut.
Das ist
auch
nicht Geschmacksrichtung.
Ja. Da geht einiges. Also wir sind jetzt natürlich die nächsten Tage auch wieder am Kochen. Also wir freuen uns natürlich auch immer irgendwie über irgendwelche Küchenhelfer. Wir sind jetzt irgendwie lustigerweise schon irgendwie am Ende. Es ist jetzt irgendwie 18.41 Uhr. Gerade sehe. Also wir haben natürlich auch
Werbung machen.
Also wer natürlich jetzt Lust hat, irgendwie sich da ein bisschen weiterzubilden. Es gibt da einen Haufen echt interessanter Bücher, wenn man wissen will, was da eigentlich so passiert. Also das ist in meiner Meinung nach die 3 empfehlenswertesten, um mal so ein bisschen einzusteigen, zu wissen, was irgendwie eigentlich so beim Kochen passiert. Das ist einmal irgendwie das von dem guten Herrn.
Das sind ja eigentlich 3 Bücher.
Das sind 3 in einem. Kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro für hier so einen Schinken. Liest sich ganz interessant, ist so ein bisschen populärwissenschaftlich. Von einem Professor aus Paris, der sich irgendwie auch in seinem Hobby mit Kochchemie irgendwie befasst. Das zweite Buch hier ist von einem anderen Prof, einem Physikprofessor aus England, Physikdozent, muss man schnell mal lesen, egal. Auf jeden Fall, das liest sich auch sehr interessant. Das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen besser als das vom Herrn Benkart. Und das letzte hier, wenn man so starten will, für die tägliche Sache, also auch ein relativ preiswertes Buch, Tipps und Tricks aus der Küche.
Ich habe es zum ersten Mal gesehen, total begeistert. Ich muss, obwohl ich Franke bin, für ein Kochbuch Werbung machen, und zwar das Bayerische Kochbuch.
Ja, das ist auch sehr, sehr gut.
Das gibt es jetzt wahrscheinlich in der 52. Auflage, immer noch mit der Frau Landwirtschaftsrätin AD so und so vorne drin.
Ja, schon fast irgendwie mumifiziert
oder was? Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt.
Das wiederholt man lieber mit 23. Ja, ja. Generation
irgendwie und geführt. Ich finde das Buch recht lustig gemacht, weil sie halt auch, also es ist staubtrocken, es ist seltsam sortiert. Aber es ist sehr umfangreich, also es stehen sehr viele Sachen drin und für jeden Kapitel ist so ein Theorieteil da vorne drin, also wo dann so total unsinniges Wissen drin steht, was der Unterschied zwischen einem Geist und einem Wasser ist oder so bei Schnäpsen. Aber es ist trotzdem total, also für das, dass es eigentlich so spröde und altbacken herkommt, sehr witzig zu lesen vor allem. Und es ist halt auch so, man kann es dann von der Mama erben, wenn man noch eins findet oder so. Und also ein tolles Buch. Und was ich auch sehr interessant finde zum Anschauen, aber nicht zum Kochen, sind 70 Jahre Kochbücher am besten in Farbe und bunt, weil da ist man einfach dankbar, wie viel sich in der Food-Fotografie getan hat. Also ich glaube, man könnte einen kompletten Vortrag darüber machen, wie viel sich da getan hat, aber allein einfach mal, um zu sehen, schön, dass Fotografen in den letzten 30 Jahren dazugelernt haben, muss man ab und zu solche Bücher anschauen.
Also ein Blick ins Kochbuch, also lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, also wenn man an ein paar Stellen irgendwie so mal sieht, was da überhaupt passiert, wird es eigentlich interessant. Und wenn man versteht, was da ist, kann man es auch irgendwie optimieren und auch nutzen. Viele, viele Sachen sind eigentlich echt gar nicht so schwierig. Beispielsweise einen Karamellpudding selber machen, kann man auch einfach nur mit Vanillepuddingpulver. Nimmt man einfach wieder einen Topf, macht irgendwie, keine Ahnung, Zucker rein, lässt den karamellisieren, Milch dazu, Pulver dazu, fertig ist der Karamellpudding. Schmeckt 30 Mal besser als der also aus der Packung.
Wer mutig ist, kann man gebrannte Mandeln selber machen.
Geht auch sehr gut. Also gerade
Karamell ist wasserlöslich. Du musst einfach nur im Waschbecken stehen lassen, nach einer Stunde ist es raus. Also es ist, solange du nichts aufs Ceran-Kochfeld kriegst. Also das haben wir geschafft. Also gut, das war mit einem gedeckten Apfelkuchen. Aber es ist tatsächlich so, Ceran-Kochfelder kannst du fast alles damit machen. Aber was sie wirklich nicht mögen, ist
Milch.
Zucker drauf ausschütten. Ja, Milch ist ja auch Zucker drin. Aber Zucker auf einem Ceran-Kochfeld ausschütten. Nein, aber die werden mürbe, weil das Glas wird reduziert durch den Zucker. Und du machst die komplette Gitterstruktur kaputt. Das ist wahrscheinlich so wie mit dem Quecksilber und dem Aluminium im Flugzeug, weil beim Flugzeug keine Quecksilber. Das geht einfach durch und es macht die Glasstruktur kaputt. Und dann fällt dir irgendwie so ein Gewürzstreuer aus so hoch runter und du hast einen riesen Sprung drin. Und also mein Vater hat so einen Hals gekriegt.
Also, ich habe aus gutem Grund jetzt auch bei der neuen Wohnung drauf geachtet, dass extra ein Gasherd drin ist. Das war ein Entscheidungskriterium für die neue Wohnung gewesen. Weil wer da wirklich mal mit Gas gekocht hat, man kann es echt empfehlen.
Ja, also weil es halt
deutsch ist. Der Brenner heißt und nicht das Feld runter.
Ja, ja.
Genau. Was haltet ihr von Induktion? Ist gar nicht echte Sache.
Ich glaube, es ist eine geniale Luxustechnologie, aber.
Es klappt wieder nicht mit allen Töpfen und alles Mögliche. Ich finde es nicht schlecht, aber ich bin nach wie vor ein absoluter Gasfan.
Ja, so einen Herd mit vier Gasflammen, in der Mitte noch zwei Induktionsflammen und unten Elektrobackofen würde ich sehr, sofort
geschenkt nehmen. Also ich muss sagen, also ich hab jetzt die Kombination, ich habe einen Gasherd
und
einen Backen mit Elektro, weil das geht wesentlich besser von der Temperaturstabilität. Ja. Ich finde das mit diesem Gasofen irgendwie mit Stufe 4 oder sowas ist eine Katastrophe. Ganz schlechte Ergebnisse irgendwie beim Kuchenbacken und so gehabt, also das geht gar nicht.
Ist ja mittlerweile auch nicht die Temperatur.
Ja gut, wenn man in Arm und Bein bezahlt. Naja. Genau, also wir sind irgendwie für Fragen und alles Mögliche irgendwie offen. Also wir sind auch gleich wieder in der Küche. Heute Abend gibt es Couscous mit einer indischen Gemüsesoße. Haben wir uns mal gedacht, also präferenziell für und die Vegetarier.
Noch ein Schwein.
Es gibt ein Spanferkel für die Nicht-Vegetarier. Ich weiß nicht, 30 Slots heute Abend? Was machen wir?
Machen wir 30
Slots. Also sollte eigentlich lang. Also falls irgendjemand Lust hat, irgendwie ein bisschen zu schnibbeln, so, es gibt da irgendwie ein paar Zucchini und alles Mögliche. Sagen noch ein bisschen was dazu, was wir da überhaupt tun. Also ja. Wer Lust hat, kann sich irgendwie nachher irgendwie mal in der Küche melden. So, irgendwie wir werden jetzt mal so, ich denke, um 7 anfangen, dass wir so um 8:30 essen können.
Und gelistet?
Tja, das müssen wir uns noch ausdenken.
Wir sollten sie irgendwie so auf den Baum hochhängen, sodass nur die Guten drankommen.
Ja, mal. Ich kann doch mal sagen, lassen.
Mitbringen sollen, weil mir die wirklich interessiert.
Das ist eigentlich eine echt gute Idee, aber ich habe jetzt. Ja, warte mal, wie viele Leute sind denn hier? 2, 4, 6, 8, 10. Das könnte fast sogar funktionieren. Ich habe auch kein Blatt Papier, leider verloren.
Du hast den Notepad, Leute, die echtes Fleisch benutzen. Ich mache echt Papier.
Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Wir machen hier vorne einfach mal so eine Liste. Ja komm, ihr kriegt ja wenigstens eine Belohnung, dass ihr hier gewesen seid. Okay, aber wir müssen ein paar für die, also kann man aber maximal nur irgendwie 20 oder 22 machen, weil wir ein paar Vegetarier da echt noch dabei haben, so echte Vegetarier. Genau, ja.
Ich verzichte da auch. Ich glaube, ich probiere nur.
Ja, ich will auch, ja, Schweine. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Fragen jederzeit im Küchenzelt oder wenn ihr mich sonst irgendwo wach und nüchtern erwischt.
Genau, also falls ihr irgendwie Fragen habt, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war ein bisschen interessant, ja? Alles klar.
Danke.
Das war also der Vortrag Rock im Wok von Tox und Blackwing, den wir am Freitagabend hier auf der ICMP aufgenommen haben, von der wir live senden. Das Programm der ICMP findet man im Internet unter www.icmp4.de. icmp4.de. Und jetzt weiter mit ein wenig Musik.
Well, this skull was caved right in. The bone was depressed by an area the size of a penny.
Is that what killed him?
No. Death was caused by the severing of the jugular vein and the resultant loss of blood.
Yeah. Go on.
Just before that, she'd been strangled. It was all incredibly brutal and extremely crude. Well, it's like the sort of thing that could have been made by a meat skewer or knitting needle. Something like that.
It's quite common, this kind of violence, though not to such a